Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut. Den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren. Mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich eine Gästin, die nicht nur ihre Stimme dazu nutzt, sondern vor allem die des Gesetzes. Sie setzt sich für eine juristische Unterstützung der Klimaforderungen ein. Gleichzeitig kämpft sie dafür, dass besonders junge und benachteiligte Menschen mehr Teilhabe erfahren. Bei Greenpeace arbeitet sie an sozial-ökologischer Gerechtigkeit. Hier ist Baro Vicenta Ragabat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Wir haben gerade, das ist immer super unangenehm, aber du hast gesagt, du kennst das auch. Du hast gesagt, wir kennen uns schon. Und ich war so, bin alle Veranstaltungen im Kopf durchgegangen und wusste auf Anhieb nicht ganz genau, wo wir uns getroffen haben. Aber jetzt kann ich mich wieder erinnern. Aber du kennst das auch, oder? Du bist ja wahrscheinlich auch viel unterwegs.
Ich kenne das auch und genau, überhaupt keine Hard Feelings. Also du hast die Veranstaltung damals moderiert, auf der wir uns kennengelernt haben. Und ich kenne das selber, wenn man moderiert, dann hat man so hunderte Leute, die auf einen zukommen. Und es ist ja auch ein bisschen paradox, weil die Leute hören die ganze Zeit dich und du hörst alle Leute vielleicht so 5 Sekunden für ein Hallo oder mal 3 Minuten für ein Gespräch. Und dass man sich da nicht an alles erinnern kann, das kenne ich sehr gut und manchmal ist wird es sehr unangenehm, aber wenn andere sich nicht erinnern, habe ich das größte Verständnis.
Okay. Aber jetzt, dafür nehmen wir uns jetzt viel mehr Zeit für unser Gespräch. Die Bundestagswahl liegt ja jetzt ein paar Tage zurück und in Talkshows haben die KanzlerkandidatInnen ein Thema nach dem anderen debattiert. Mhm. Wie zufrieden bist du denn mit der Auseinandersetzung mit Klimafragen?
Ich finde, dass Klimaschutz und die Klimakrise und alle Herausforderungen, die uns bevorstehen beim Umbau Richtung einer klimaneutralen Gesellschaft, viel zu kurz gekommen sind in dem Wahlkampf und jetzt auch hinterher. Also wir sehen wirklich, dass das Thema nicht so besprochen wurde, wie es notwendig wäre und wie die Menschen es auch erwarten in diesem Land, glaube ich. Und da arbeiten wir dran, dass das jetzt besser wird.
Ganz genau. Ich sag mal noch ein paar Worte mehr zu dir. Im letzten Sommer warst du viel in den Medien zu sehen, weil du am Bundesverfassungsgericht eine Zukunftsklage eingelegt hast. Gemeinsam mit mehreren tausend BeschwerdeführerInnen habt ihr die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Mhm. Und politisches Engagement begleitet dich schon lange. Du bist 1997 geboren, in Berlin aufgewachsen und nach dem Abitur hast du in Hamburg Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt auf Internationales und Völkerrecht studiert. Mhm. Mit der Fridays for Future-Bewegung kamst du zu klimapolitischem Aktivismus und in dem Zuge hast du auch die Climate Clinic gegründet, eine Rechtsberatung zu Klimafragen, die von Studierenden getragen wird. Mhm. Seit deinem Staatsexamen bist du bei Greenpeace Vorstandssprecherin für sozial-ökologische Gerechtigkeit und nebenbei bist du auch noch Sachverständige für die Bundesregierung zu Kinder- und Jugendpolitik oder hast die Bundesregierung beraten zu diesen Themen.
Ja.
Und diesen Januar hat dich und mich übrigens auch der Spiegel zu einer der 100 HoffnungsträgerInnen Deutschlands gekürt. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, erstmal wusste ich nicht, dass du auch gekürt wurdest. Ja. Da lerne ich jetzt direkt auch was Neues. Ja, meinst du jetzt, wie sich diese Auszeichnung anfühlt? Oder,
insgesamt, wenn du so, wenn ich das hier so runterrattere, was du schon alles Krasses gemacht hast.
Naja, ich finde, es fühlt sich an wie bewegte Zeiten. Also ich finde, wir erleben ja eine Zeit, Jahre jetzt auch, in denen so eine Krise nach der anderen sichtbar wird und auch deutlich wird. Und bei mir ist früh schon dieses Bedürfnis entstanden, irgendetwas zu tun. Und das Irgendetwas hat sich dann immer mehr konkretisiert. Und über das Jurastudium bin ich dann ja mit der Klimabewegung zusammen in diesen Schnittstellenbereich Klima und Recht immer stärker reingegangen und darf das jetzt auch seit vergangenem Sommer als meine Haupttätigkeit machen, als Vorstandssprecherin für sozialökologische Gerechtigkeit bei Greenpeace. Und gleichzeitig, wenn du das jetzt ansprichst mit der Hoffnungsträgerin, auch das, ja, das fühlt sich, finde ich, ein bisschen absurd an für einen kurzen Moment in einer Zeit, die, glaube ich, für viele sehr hoffnungsarm ist und gleichzeitig wir Hoffnung immer wieder dringend brauchen beziehungsweise uns immer wieder basteln müssen.
Ja. Ich habe auch gedacht, als ich den Anruf gekriegt habe für die Anfrage für dieses Interview, dachte ich, okay, no pressure, in diesen Zeiten dann eine von denen zu sein, die die Hoffnung hochhält. Da habe ich schon gleich gedacht, okay, große Aufgabe, aber trotzdem ist es natürlich eine schöne Auszeichnung. Wir gehen mal zurück zum Anfang deiner Politisierung. Du hast es nämlich schon gesagt, es hat sich immer mehr konkretisiert, dieses Etwas muss man tun. Und du hast auch in einem Interview erzählt, dass du dein Jurastudium begonnen hast, weil dich das ecuadorianische Klimarecht fasziniert hat. Ja. Was können wir von Ecuador lernen?
Ja, das Ecuador war das erste Land auf der Welt, das in seiner Verfassung die Rechte der Natur reingeschrieben hat. Also in der ecuadorianischen Verfassung haben seit 2008 Bäume oder Flüsse ein eigenes Recht darauf, geschützt zu werden. In Deutschland haben wir das bis heute nicht, kennen wir das auch so nicht. In Deutschland haben Menschen Rechte und auch juristische Personen, wie zum Beispiel Unternehmen, haben Rechte, aber keine Natur. Und das ist natürlich eine andere Art, auf Recht zu blicken. Und ich fand es super interessant damals und dachte mir, wow, okay, man kann Recht ja auch ganz anders denken als bei uns und wollte einfach lernen, wieso wir Recht so haben, wie wir es haben und wie man es vielleicht ändern kann oder auch muss angesichts der Probleme der Welt.
Du hast dann 2020 die Climate Clinic mit anderen Studierenden gegründet. Das war ein absolutes Novum. Es gab kaum juristische Beratung für Klimarecht, besonders wenn es sich an die Zivilbevölkerung richtet. Wie entstand die Idee, die Climate Clinic zu gründen und was ist das Ziel?
Die Idee, die Climate Clinic zu gründen, entstand aus zwei Impulsen, die relativ gleichzeitig kamen. Also einerseits hatte ich schon im Jahr zuvor eine Hochschulgruppe für Klima und Recht an meiner Universität gegründet, indem wir uns so akademisch mit Klima auseinandergesetzt haben und zum Beispiel NaturwissenschaftlerInnen an unsere Jurafakultät eingeladen haben und erstmal über die Klimakrise gelernt haben. Dann kamen aber Studierende auf mich zu und haben gesagt, ich finde das irgendwie alles interessant, aber ich würde so gern was machen mit meinen juristischen Fähigkeiten, was wirklich der Welt was bringt und nicht nur mir neues Wissen. Und zur ungefähr gleichen Zeit war Fridays for Future ja sehr präsent, erstmalig auch in den politischen Debatten in diesem Jahr. Und da gab es dann immer mehr Impulse, die ja gesagt haben, wir stoßen da an unsere Grenzen, wo Menschen, vor allem PolitikerInnen, uns sagen, schöne Idee oder auch total wichtiges Thema, aber das ist rechtlich gar nicht möglich. Und immer mehr solcher Frustmomente oder Fragen sind bei mir gelandet und ein paar anderen KommilitonInnen, weil die wussten, okay, da gibt es irgendwelche Leute, die sich mit Klima und Recht beschäftigen. Und da haben wir gedacht, ja, da brauchst du doch eigentlich eine Supportstruktur. Und da haben wir die Climate Clinic gemeinsam gegründet. Das ist die erste studentische Rechtsberatung in Deutschland für Klima und Recht. An die Climate Clinic können sich AktivistInnen, NGOs oder Vereine wenden, die eine Frage haben, die sich um Klima und Recht dreht. Und dann bekommen sie von der Climate Clinic kostenlos Antworten und Unterstützung zu verstehen, worum es eigentlich geht, damit so ein Wissensgefälle und auch so ein Machtgefälle zwischen EntscheidungsträgerInnen und Leuten, die die Welt verbessern wollen, abgebaut wird und wir einfach zu konstruktiveren Debatten und Lösungen kommen.
In dem Selbstverständnis der Climate Clinic steht auch drin, dass JuristInnen eine besondere Verantwortung zukommt, wenn es darum geht, gesellschaftliche Antworten auf den Klimawandel zu finden. Da kann ich mir vorstellen, dass sich das auch so ein bisschen aus diesem Mensch, wir wollen jetzt auch mal ins Tun kommen, entwickelt hat. Wie ist das genau gemeint?
Also Ein Grund ist auf jeden Fall, dass die Klimakrise eine riesige Ungerechtigkeitskrise im Kern ist und ganz viele Ungerechtigkeiten verstärkt. Und zum Beispiel sehen wir global, dass die Klimakrise mehrheitlich von Industrienationen verursacht wurde, aber die Folgen der Klimakrise sich viel stärker niederschlagen in Ländern des globalen Südens, die super wenig zur Klimakrise beigetragen haben, jetzt aber schon viel, viel mehr von Extremwetterereignissen betroffen sind und auch teilweise nicht die Mittel oder Infrastruktur haben, um sich schnell genug oder ja ausreichend vor diesen Folgen zu schützen. Und wenn wir dann überschwemmte Felder haben oder versalzte Böden, dann bedroht es potenziell die Ernährungsgrundlage von Menschen, die Existenzgrundlage. Und ich finde, immer dann, wenn Ungerechtigkeitsfragen im Raum stehen, dann stehen da auch Rechte hinter oder rechtliche Fragen. Jedenfalls muss man darüber nachdenken, ob sie auch dahinter stehen. Und Juristinnen haben, finde ich, auch die Verantwortung, immer dann, wenn ja, Rechte und Ungerechtigkeiten bedroht sind, ihre Fähigkeiten, nämlich genau das zu verstehen, darauf aufmerksam zu machen und zu schützen, einzusetzen für eine gerechtere Gesellschaft, für einen gerechteren Rahmen, in dem wir uns so politisch und gesellschaftlich bewegen.
Gibt es so häufige Themen oder Auseinandersetzungen, wo du sagen kannst, ja, das kommt echt, also das begegnet uns oft in der Climate Clinic?
Das ist ganz phasenabhängig. Also es gab eine Zeit, in der wir ganz, ganz, ganz viele Fragen zum Klimaschutzgesetz hatten. Das wurde ja 2019 am Ende verabschiedet. Wir haben 2020 angefangen zu arbeiten und da haben sich alle gefragt, was ist denn jetzt überhaupt dieses Klimaschutzgesetz? Wie kann man damit arbeiten? Wie muss man das verstehen? Wer muss sich eigentlich daran halten? Dann gab es 2021 eine ganz, ganz wichtige Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, also unserem obersten Gericht, in dem das Gericht das erste Mal festgestellt hat, dass Klimaschutz Teil unserer Verfassung ist und dass PolitikerInnen verfassungsrechtlich daran gebunden sind, das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Und auch danach gab es natürlich ganz, ganz viele Fragen. Was bedeutet das jetzt für meine klimapolitischen Forderungen? Was bedeutet das vielleicht für uns in unserem Bundesland? Bedeutet das für eine Klage, die ich mir überlege? Also auch da gab es dann eine Zeit, wo das ganz oft gefragt wurde. Und jetzt zum Beispiel erlebe ich oder beobachte ich, dass es einerseits immer wieder BürgerInnen-Entscheide gibt, die eine Idee haben, wie können sie zum Beispiel durch einen Volksentscheid oder durch Bürgerbegehren vor Ort Klimaschutz vorantreiben. Und andererseits eine ganz, ganz große Nachfrage ist in Schulen oder Bildungseinrichtungen, um dieses Thema so verständlich zu machen. Also ein ganz bunter Blumenstrauß an Fragen, die da kommen.
Hat sich deine Beziehung zum Rechtssystem durch deinen Aktivismus verändert?
Vor allem mein Verständnis von Recht hat sich verändert. Ich glaube, dass bei mir, als ich jung war, ich habe jetzt keine Juristin in meiner unmittelbaren Familie oder Verwandtschaft oder so, hatte ich schon das Gefühl, Recht, das ist sowas, das ist einfach, wie es ist. Wenn irgendwas in einem Gesetz steht, dann kann da auch niemand was dran ändern, dann muss man sich daran halten, das ist eine Regel und das ist irgendwie wichtig und vielleicht auch so, wenn man es nicht macht, dann kommt man ins Gefängnis. Und irgendwann, ja, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber irgendwann habe ich dann begriffen, nee, Moment, also Recht, das ist was super Veränderbares. Also es gibt ja nicht umsonst Parlamente oder Politik, die Gesetze verabschieden. Recht, das ist eigentlich immer ein Zwischenstand eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Und wenn Gesetze nicht mehr passen zu den Problemen, die einer Welt oder einer Gesellschaft gerade bevorstehen, dann ist es die Aufgabe von PolitikerInnen, darüber nachzudenken, ob sie dieses Recht ändern müssen. Und diese Perspektive, dass es veränderbar ist und manchmal auch veränderungsbedürftig, weil es einfach nicht mehr zu unseren Herausforderungen passt, das ist eine, die ich auf jeden Fall nicht hatte, bevor ich angefangen habe, Jura zu studieren, die einem aber natürlich auch einen ganz anderen Möglichkeitsrahmen aufzeigt, Dinge zu verändern, auch mit dem Recht.
Ich will nochmal auf die Zukunftsklage, die ich in der Anmoderation erwähnt habe, zu sprechen kommen. Im März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht ein historisches Urteil gefällt. Also Klimaschutz erhielt eben offiziell Verfassungsrang, du hast es gesagt. Und die Klägerinnen wurden darin bestärkt, dass Klimaschutz ein Grundrecht ist. Die Bundesregierung erhielt eine Mahnung und musste das Klimaschutzgesetz ausbauen. Doch seitdem wurden Klimagesetze weiter abgeschwächt und Emissionsvorgaben verworfen, weswegen du und zehntausende Menschen letztes Jahr die Umsetzung des ersten Urteils eingeklagt haben. Was erhofft ihr euch von der Verhandlung der Zukunftsklage?
Wir erhoffen uns, dass Deutschland klimapolitisch wieder auf einen sinnvollen Kurs kommt. Und das beinhaltet bei der Zukunftsklage ganz konkret drei Aspekte. Das erste, was wir einklagen, ist, dass Deutschland sein Ambitionsniveau bei Klimaschutz anhebt. Also, dass wir sagen, die Ziele von Deutschland im Klimaschutzbereich, die müssen zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens passen, damit wir einfach unseren Teil dieses völkerrechtlichen Vertrags, dieser Verpflichtung erfüllen. Zweitens haben wir festgestellt, dass, du hast es gerade schon erwähnt, die Änderungen des Klimaschutzgesetzes das total verwässert haben und jetzt wirklich die gesamte Architektur dieses Gesetzes überhaupt nicht mehr ausreicht, um unsere Klimaschutzziele zu erhalten. Auch dagegen gehen wir vor und sagen, wir brauchen ein starkes Klimaschutzgesetz, was uns wirklich hilft und ermöglicht, die Klimaschutzziele einzuhalten. Und drittens gehen wir in der Zukunftsklage, und das ist was ich super spannend finde, selber auch juristisch, erstmalig auf sozial gerechte Klimaschutzmaßnahmen ein und argumentieren, dass es ohne soziale und Ausgleichsaspekte mitzudenken nicht geht, Klimaschutz zu betreiben. Mhm.
Super spannend. Ich finde, du erklärst das auch total gut für mich als Nicht-Juristin, weil ich mir natürlich dann denke, gerät das Rechtssystem nicht irgendwie auch an seine Grenzen, wenn Politikerinnen und Politiker an verfassungsrechtlichen Urteilen vorbeiregieren. Also, wie würdest du das einschätzen?
Ich würde nicht sagen, dass das Rechtssystem an seine Grenzen gerät. Wir sehen ja jetzt, dass wir genau das machen können, was wir machen, und zwar das wiederum einklagen oder vor Gericht gehen, um das einzufordern von unseren PolitikerInnen. Also da würde ich sagen, da funktioniert unser Rechtssystem total gut. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich das wirklich dramatisch finde, wenn PolitikerInnen so Gerichtsentscheidungen und das Verfassungsgericht einfach nicht ernst nehmen und mal so überlegen, wie sie gerne Klimapolitik hätten und mal gucken, ob es passt. So, vielleicht geht es ja gerade noch so durch. Da würde ich mir eigentlich eine Politik wünschen, die sich nicht von Urteil zu Urteil, zu Entscheidung handelt und immer wieder verklagt wird, sondern mit einem guten Gesamtkonzept, mit einem Problembewusstsein dieser riesigen Krise ein schlüssiges Konzept entwickelt, wie man Klimapolitik betreiben kann und dann auch nicht immer wieder verklagt werden muss. Also das wäre mir deutlich lieber und ich fände das auch deutlich souveräner für eine Politik. Solange das aber nicht passiert, haben wir unsere Gerichte und haben wir die Möglichkeit, Klagen und Beschwerden einzureichen, und genau das machen wir an den Punkten, wo wir sagen, so, jetzt reicht's, hier haben wir eine Grenze erreicht, wo Rechte wirklich massiv gefährdet sind, und dann sehen wir uns eben wieder vor Gericht.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über das Rechtssystem und Rechte gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen spielen. Wir spielen in diesem Podcast immer ein paar kleine Spielchen. Und das erste Spiel ist alles auf Zeit. Das heißt, ich werde jetzt gleich unseren Jingle abspielen und meine Stoppuhr hier stellen. Mhm. Und dann habe ich 90 Sekunden, um dir so viele Fragen wie möglich zu stellen. Und du beantwortest sie so kurz wie möglich.
Okay.
Okay, also los geht's.
Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
Dein persönliches Unwort des Jahres.
Oh, das ist ganz schwer. Zustrombegrenzungsgesetz.
Ja. Was hast du kürzlich zum ersten Mal gemacht?
Ich bin nicht gut darin, mit diesen schnellen Antworten. Ich habe Popcorn als Frühstück entdeckt.
Okay, das probiere ich auch aus. Wenn du eine berühmte Person, tot oder lebendig, zum Essen einladen könntest, wen?
Ruth Bader Ginsburg, die US-amerikanische Verfassungsrichterin.
Teile eins deiner Rituale mit uns.
Rituale. Wenn... Oh, ich mag gute Düfte. Also wenn ich irgendwas vorhabe, dann überlege ich mir so, welche Creme passt zu diesem Tag oder welche Gesichtscreme habe ich heute Lust drauf. Ja.
Was hast du immer im Kühlschrank?
Erbsenmilch.
Was war der absurdeste Trend, den du mitgemacht hast?
Ich weiß nicht, ob er absurd war, aber mir kam es vorgestern absurd vor, als ich darüber nachgedacht habe. Es gab ja mal eine Zeit lang diese Stoffblumen als Modetrend und ich hatte wirklich jahrelang so viele Stoffblumen in allen Farben zu meinen Outfits passen und hatte immer so eine Blume in dem Haar zwischen, weiß ich nicht, 13 und 17 oder so. Und ich weiß rückblickend nicht warum, aber es war so.
Das war's schon. Ja, es ist, ich bin ja ein Stückchen älter, aber es gab natürlich dann auch in meiner Zeit irgendwie so bestimmte Sachen, wo ich so im Nachhinein so zurückgucke, da auch Fotos angucke. Wir hatten zum Beispiel diese gezackten, also so Bänder wie Haarreifen, aber halt als Band, so gezackt. Und die hat man sich dann so reingeschoben, sah völlig bescheuert aus, weil man hier vorne dann so ganz glatt diese Strähnen und dann hinten explodierte dann irgendwie alles. Also ging natürlich auch nur mit langen Haaren. Ja. Manche Sachen... Aber es kommt ja auch einiges wieder, Tattoo-Ketten und so.
Naja. Ja, war diese Bänderzeit, war das auch die Dauerwellen-Crepe-Zeit so?
Ja, also, ja, ja, na ne, klar. Das, am besten genau. Beides kombiniert.
Genau. Daran erinnere ich mich nämlich auch noch, da war ich wahrscheinlich ein bisschen jünger als du, aber das waren so die ersten Trends, die ich mitbekommen habe.
Ja,
also die
ganz
coolen Girls aus unserer Schule hatten
schön auf jeden über Nacht Fall diese, flechten und dann.
Genau, Crepe-Eisen hatte ich auch nicht. Ich habe dann immer so geflochten und
naja. Ja, ich musste auch alles noch selber machen ohne Crepe-Eisen. Genau, okay, also du bist bei Greenpeace Vorstandssprecherin für sozial-ökologische Gerechtigkeit. Wie können wir uns deinen Job und deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Auf jeden Fall super vielfältig. Also einen Arbeitsalltag habe ich gar nicht so sehr. Ja, vielleicht kann ich mal so einen typischen Tag mir überlegen und dann auch sagen, dass Tage ganz anders aussehen können. Also oft ist es so, an einem typischen Tag, dass ich aufstehe und um 9 Uhr geht's los und ich check die Nachrichten und meine Nachrichten und guck, was gerade politisch und auf der Welt so passiert und überleg mir, gibt es davon irgendetwas, was so in diesen Bereich sozial-ökologische Gerechtigkeit reinfällt, wozu wir kommunizieren und arbeiten sollten, ganz akut. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich mich oft auf den Weg nach Hamburg. Wir haben nämlich von Greenpeace auch in Hamburg ein Büro, ein großes Büro. Und auf der Zugfahrt schreibe ich dann zum Beispiel an einem Meinungsbeitrag oder einem Gastartikel zu einem Thema, was gerade ganz aktuell ist. Und in Hamburg angekommen, treffe ich mich dann zum Beispiel mit einem Kampagnenteam, wenn ein Team eine neue Idee hat und sagt, oh, hier müssten wir klima- oder umweltpolitisch doch eine neue Forderung erarbeiten, dann schaue ich mit dem Team zusammen auf Gerechtigkeitsaspekte in diesem Bereich und überlege, haben wir da genügend Perspektiven mitgedacht? Haben wir uns da gefragt, was das für Menschen bedeutet, die im ländlichen Raum leben? Haben wir uns überlegt, was das bedeutet für Menschen mit Behinderung? Haben wir uns überlegt, was das bedeutet für Menschen, die wenig Geld haben oder auch Menschen, die viel Geld haben und wie wir da einen gerechten Ausgleich finden wollen? Also so eine Arbeit mache ich dann. Und ja, dann geht es oft abends entweder zu einer Veranstaltung, einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Politik oder Wirtschaft oder Zivilgesellschaft oder zu einem Abendessen mit WissenschaftlerInnen oder JuristInnen, die wir uns dann austauschen über die Herausforderungen der Welt. Also so kann mein Arbeitsalltag aussehen. Es kann aber auch ganz anders aussehen, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin, von Meeting zu Meeting oder Ministerien über Verbände laufe oder auch den ganzen Tag in der Uni mit Studierenden verbringe und unterrichten darf. Also es ist ein sehr vielfältiger Arbeitsalltag, den ich habe.
Sehr spannend. Du hast ja gerade schon so verschiedene Lebensrealitäten genannt. Und nicht nur in Zukunft muss Klimaschutz ja auch Teilhabe und Freiheit der Menschen wahren, sondern auch im Hier und Jetzt ist ja nachhaltiger Lebensstil oft ein Privileg. Der Kampf für Klimagerechtigkeit ist nicht immer für alle zugänglich. Wie lässt sich das ändern?
Ja, also es gibt da super viele Ideen. Zum Beispiel eine Idee ist das Klimageld. Du hast es ja gerade angesprochen, es ist Klimaschutzmaßnahmen können sich Menschen sehr unterschiedlich leisten. Und das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, international, gilt auch national. Also es gibt in Deutschland Menschen, die sehr viel weniger zur Klimakrise beitragen als zum Beispiel Superreiche. Und das sind Menschen mit wenig Einkommen. Aber wenn sich jetzt so klimapolitische Maßnahmen niederschlagen im Geldbeutel, wie zum Beispiel, dass der CO2-Preis erhöht wird, dann muss man darauf achten, dass es nicht bedeutet, dass sich manche Leute Klimaschutz nicht leisten können. Und wir können uns es als Gesellschaft auch nicht leisten, Klimaschutz zur Klassenfrage zu machen. Deswegen schlagen wir zum Beispiel ein Klimageld vor, dass also das Geld, was aus dem CO2-Preis kommt, in einen Topf kommt und dieser Topf wird dann an alle wieder ausgeschüttet. Und das bedeutet, dass die Menschen, die sich besonders klimaschonend verhalten, die wenig verbrauchen, und das sind in aller Regel Menschen mit niedrigem Einkommen, mit wenig Vermögen, dass die am Ende dann mehr rausbekommen, vor allem von dem Anteil der Leute, die viel verbrauchen, dass deswegen ein sozialer Ausgleich im Bereich Klimaschutz entsteht. Ich glaube, sowas ist ein Beispiel, wie man diesen notwendigen Wandel sozial gerechter gestalten kann und auch muss, damit er die Akzeptanz hat, die wir brauchen für Klimaschutzmaßnahmen.
Ja, dieser Nachteil ist ja, du hast es gesagt, international und national hat es Auswirkungen. Ne? Also ja. Menschen sind ja auch sozial und finanziell benachteiligte Menschen sind stärker einfach von Extremwetter, Inflation oder Ressourcenknappheit bedroht. Dieser Topf, den du gerade beschrieben hast, ist eine coole Idee, finde ich. Werden solche Unterschiede in der aktuellen Klimapolitik schon berücksichtigt?
Auf jeden Fall nicht ausreichend. Und das Klimageld wurde eigentlich versprochen in der letzten Legislaturperiode von der letzten Regierung und ist einfach nicht gekommen. Und ich finde, das ist ein ganz trauriges Zeichen, weil wir das so dringend gebraucht hätten, um das Signal zu senden an Menschen, Klimaschutz, dass das denken wir sozial mit. Und dass es nicht passiert ist in dem Bereich und in anderen Bereichen, halte ich für eine dramatische Vernachlässigung.
Ja, also Vernachlässigung nicht nur bei dem Thema, sondern aus meiner Sicht auch, wir haben auch drüber gesprochen am Anfang, im Wahlkampf, inwieweit Klimapolitik oder Klimaschutz ein Thema war oder eben kein Thema war.
Ja.
Das Gefühl, dass Klimaschutz quasi auch wie so ein, ja leider wie so ein Trendthema war und im Moment irgendwie immer weniger Aufmerksamkeit erhält. Müssen wir dann jetzt auch zum Beispiel in der Sozialpolitik darauf achten, das Klima auch mit einzubeziehen?
Absolut. Also ich glaube, wir können Klimapolitik nicht als so ein ganz isolierten, alleinstehenden Bereich uns angucken, sondern uns steht ja als Gesellschaft ein ganz großer Wandel bevor, der notwendig ist hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Da müssen sich super viele Dinge ändern. Also wie wir uns fortbewegen, wie wir konsumieren, wie die Infrastruktur ausgebaut ist für die Bedarfe der Menschen, alle möglichen Bereiche. Und es ist natürlich eine große gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung. Und das Veränderung, die muss gut organisiert und begleitet sein. Sonst macht sie Menschen Angst oder lässt Menschen zurück. Und da spielt Sozialpolitik eine ganz wichtige Rolle. Da spielen soziale Ausgleichsmaßnahmen für Klimaschutzmaßnahmen eine ganz wichtige Rolle, wie zum Beispiel das Klimageld. Da spielen auch Fragen eine Rolle wie, wer soll denn diesen Wandel der Infrastruktur beispielsweise bezahlen? Sollen das jetzt alle bezahlen, gleichermaßen oder gleichzeitig? Oder wer wird dafür belastet? Und auch da finde ich es ganz wichtig, dass wir uns überlegen, naja, wer hat denn große Klimaschäden verursacht? Vielleicht sollten die Menschen dann mehr bezahlen als die Leute, die eher nicht so viel verursacht haben. Also ein Beispiel, Oxfam hatte kürzlich eine Untersuchung herausgegeben, in der sie sich um die 50 der reichsten Milliardärinnen der Welt angeschaut haben und herausgefunden haben, dass die durch ihren Lebensstil, also zum Beispiel Privatjets und Yachten, aber auch durch ihre Investitionen in 90 Minuten so viel Treibhausgase emittieren wie ein Durchschnittsmensch in seinem gesamten Leben. Das muss man sich mal vorstellen.
90 Minuten?
90 Minuten brauchen die dafür. Und da können wir uns natürlich fragen, wenn so MilliardärInnen, so Superreiche, oft zu ihrem Reichtum auch mit klimaschädlichen Geschäftsmodellen gekommen sind oder klimaschädlich investieren, ob man nicht sagt, naja, da müssen die vielleicht mal was abgeben dafür, dass wir als Gesellschaft diese gesamte Aufgabe bewältigen können und nicht die darunter am meisten leiden, die das super wenig zu beigetragen haben. Deswegen schlagen wir bei Greenpeace zum Beispiel eine klima- und umweltbezogene Milliardärsteuer vor. Wir sagen, ja, Menschen, die über 100 Millionen Euro haben, die sollten mit 2% besteuert werden. Das könnte uns jetzt zwischen 2025 und 2030 so an die 200 Milliarden Euro bringen, die wir super dringend bräuchten für Dinge wie den Ausbau von klimagerechter Infrastruktur oder auch sozialen Modernisierungsmaßnahmen, also klimagerechte Schulen oder auch Klimaschulbildung. Also man kann sich ganz viel vorstellen, wofür man gerade Geld braucht. Und ja, ich finde auch das gehört zu diesen Gerechtigkeitsfragen total dazu.
Wie denkst du, kann das Klima wieder mehr zum Thema werden?
Also ich glaube, Klima ist Thema und da liegt eine ganz große Schwierigkeit, finde ich, für mich schon drin im politischen Diskurs. Also wir sehen, dass Menschen weiterhin die Klimakrise total wichtig ist und dass sich Menschen auch sorgen vor den Folgen der Klimakrise. Bei einer Befragung so kurz vor der Wahl, wenn man Leute gefragt hat, was gehört für euch unter die zwei wichtigsten Themen, dann war Klimaschutz weiterhin total weit oben. Aber ja, du hast recht oder mein Eindruck ist auch, dass es medial und politisch einfach nicht mehr so besprochen wird und wie kommen wir dahin? Also ich glaube einerseits dadurch, dass Organisationen, Aktivistinnen, eine engagierte Zivilgesellschaft immer wieder darauf aufmerksam macht, dass dieses Thema wichtig ist und dass wir uns damit befassen müssen. Aber ehrlich gesagt auch durch zwei andere Sachen. Also einmal, die Klimakrise ist da und wir sehen die auch immer mehr. Also es wird nicht weggehen als Thema, sowieso nicht. Und zweitens auch rechtlich. Also wir haben uns zu einem völkerrechtlichen Vertrag verpflichtet. Wir haben eine verfassungsrechtliche Entscheidung, dass Klimaschutz unsere Aufgabe ist. Also das ganze Thema wird nicht weggehen. Deswegen denke ich mir, es wäre doch eher an der Zeit, mal gute, konstruktive Lösungen zu diskutieren, statt wie wir das Thema auf die Agenda bringen, weil das Thema gibt's, Klimakrise gibt's und wir müssen Lösungen finden. Daran täten wir sehr gut.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Ich finde das ganz spannend, so im Alltag auch medial zu beobachten. Ich hatte letztens einen Austausch mit zwei Freundinnen, die in anderen Städten wohnen. Ich lebe in Hannover. Und in all unseren drei Städten gab es eine Warnung, dass man nicht joggen gehen soll, weil die Luftqualität so schlecht ist. Und dann habe ich so gesagt, ja, guck mal, wir sind schon mittendrin. Aber es wird dann halt nicht zu dieser Meldung dazu gesagt, übrigens, daran liegt's. So. Und ich glaube, dass viele Leute dann immer nicht, die warten so auf den großen Tag, wo plötzlich die Auswirkungen kommen, dabei kommen sie tagtäglich und man, weiß ich nicht, das wird mir dann irgendwie medial zu wenig verbunden. Geht's dir genauso?
Mir geht's absolut so. Ich finde, man kann
nicht über aktuelle Entwicklungen im Bereich Umwelt, extreme Wetterereignisse, die ganze Überschwemmung, die wir sehen, sprechen oder auch immer über die Auswirkungen der Klimakrise zu sprechen, weil das sind diese Auswirkungen in vielen Bereichen. Also Luftwerte ist jetzt eher Umweltschutz, aber oder im Bereich Umweltschutz, aber es hängt natürlich auch ganz viel zusammen. Und gleichzeitig, was ich auch ein bisschen, also was ich interessant finde und auch wichtig zu beobachten, es reicht offensichtlich nicht, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal, wie oft auch immer, dramatische Zustände unserer Umwelt haben oder Extremwetterereignisse. Wir hatten die Überschwemmung im Ahrtal. Wir haben gesehen jetzt wieder kürzlich, dass Kalifornien gebrannt hat, lichterloh. Und das bedeutet aber trotzdem nicht, dass alle auf einmal gute Klimaschutzpolitik machen. Also da müssen wir systematischer drauf schauen, was sind denn die Ursachen, was ist die Wirkung und was ist das, was wir wirklich brauchen, damit es eben nicht so von Ereignis zu Ereignis sich hangelt oder wir schon glauben, dass es laufen wird und deswegen ist Klimaschutz, Klimaschutz so, ich finde es immer ganz schön, ein Freund von mir hat das mal gesagt, ist ein Marathon und kein Sprint, also ja. Eigentlich geht es um ausdauernd dabei zu bleiben und immer wieder aufmerksam zu machen.
Du hast in einem Interview bei Greenpeace erzählt, dass du dich in deiner Arbeit immer wieder fragst, was Menschen außerhalb unserer Blase für Vorstellungen von einem guten Leben haben. Und diese Überlegung möchtest du einbinden, wenn wir Änderungen für eine bessere Zukunft anstreben. Wie schaffst du es, so verschiedene Lebensentwürfe und Zukunftsvisionen zu sehen?
Indem ich versuche, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen und mich zu unterhalten. Also jeder Mensch hat seine ganz eigene Perspektive auf sein eigenes Leben, auf sein Umfeld. Und ich kann selber auch durch Lesen gar nicht mir das alles genug vorstellen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und deswegen versuche ich wirklich, wo es geht, mich mit Menschen so treffen und zuzuhören. Also ich, ich rufe zum Beispiel meine Großmutter ganz oft an und fragt, wie ist das denn, wenn man über 80 ist? Was denken denn deine Freunde und Freundinnen zu diesen und jenen Themen? Viele von denen leben im ländlichen Raum und haben eine andere Perspektive als jetzt eine junge Person in der Stadt. Ich versuche mich mit Menschen mit Behinderung oder Diskriminierungserfahrung zu unterhalten, mit Menschen, die wenig Einkommen haben, zum Beispiel vom Bürgergeld leben oder Menschen, die vielleicht ganz andere Sorgen haben als primär Klimaschutz, aber die auch Klimaschutz möchten. Also nehmen wir mal eine Mutter mit einem alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Kind, die mir sagt, Klimaschutz, ich finde es total wichtig, auch für mein Kind. Aber bei mir geht es wirklich darum, wie kriege ich es irgendwie hin, mein Leben zu handeln und dass es am Ende reicht, für unser Essen und unser Lebensstandard irgendwie aufrechtzuerhalten für mein Kind. Und ich kann mich nicht auch noch fürs Klima so engagieren oder einsetzen den ganzen Tag. Und auch diese Bedürfnisse versuche ich einfach zu verstehen und dann möglichst in meine Arbeit einzubringen. Und da sieht man, finde ich, auch, dass Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ganz sich von Treibhausgas-Emissionsreduktionsbudgets abholen lassen, trotzdem sagen, natürlich ist mir ein gesundes Aufwachsen für mich und meine Liebsten am wichtigsten. Natürlich ist mir wichtig, dass wir auch in unserem Dorf vielleicht oder in unserem Umfeld ein gutes Miteinander haben und solidarisch miteinander sind und auch eine Landwirtschaft sehen, die ermöglicht, dass wir gesundes Essen haben und die Landwirtinnen, die gesund anbauen möchten und ökologisch dafür aber auch belohnt werden. Also wenn man so in die Lebensrealitäten guckt, gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen. Und ich glaube, dass uns da auch viel, viel, viel mehr eint, als das gesellschaftlich so diskutiert wird oder so dargestellt wird.
Es ist ja auch so, dass unsere westliche und kapitalistische Sozialisierung unser Bild von einem guten Leben sehr prägt. Welche Annahmen und Vorstellungen sollten wir vielleicht hinterfragen diesbezüglich?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns wirklich fragen, ob das BIP, also Bruttoinlandsprodukt, jetzt die einzige Messgröße ist, anhand dem wir Wohlstand und Wohlbefinden messen sollten, oder ob es da nicht ganz andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel Menschen sind zufrieden mit ihrer Arbeit, Menschen sind gesund, Menschen haben enge soziale Beziehungen. Das ist für super viele Menschen wichtig und macht viele Menschen auch ab einem gewissen Punkt glücklicher oder mindestens genauso glücklich, wie jetzt noch ein paar Euro mehr auf dem Konto zu haben. Genau, also ich glaube, da müssen wir uns überlegen, ob wir Alternativen haben, wie wir Wohlstand messen und wie wir auch darauf hinarbeiten, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen, also dem, was uns die Welt zur Verfügung stellt, so wirtschaften, dass es Menschen möglichst gut geht. Weil wenn wir nur auf das Wirtschaftswachstum schauen und die planetaren Grenzen dabei nicht berücksichtigen, dann geht es am Ende allen schlechter. Also das ist überhaupt keine langfristige Lösung und Perspektive. Und da müssen wir uns überlegen, wie so ein gutes Leben aussehen kann als Gesellschaft.
Wir kommen zu einer weiteren Aufgabe von deinen zahlreichen Sachen, die du machst, die du gemacht hast. In der 20. Legislaturperiode hast du als stellvertretende Vorsitzende im Bundesjugendkuratorium gearbeitet. Das ist, für alle, die das nicht wissen, ein Gremium an Sachverständigen, das die Bundesregierung zu Kinder- und Jugendhilfe berät. Schreib gerne mal, wie so ein Beratungsprozess abläuft und was du in diesem Job als Sachverständiger auch bewirken kannst.
Also der Beratungsprozess läuft zum Beispiel so ab, dass wir uns als Runde der Sachverständigen treffen für ein oder zwei Tage und uns erstmal anschauen, was sind die aktuellen politischen Themen und auch Gesetzesvorhaben, die gerade diskutiert werden oder die gerade im Entstehen sind, und uns dann anschauen, was hat das mit Kindern und Jugendlichen zu tun und werden die da genug berücksichtigt oder deren Belang. Also beispielsweise gibt es eine Debatte zur Wehrpflicht gerade in der Gesellschaft und die Überlegung, führt man jetzt wieder eine Wehrpflicht ein oder nicht oder ja oder nein, und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, ja, was bedeutet denn so eine oder wird so eine Wehrpflicht bedeuten für junge Menschen, was muss man da beachten, wie kann man deren Rechte schützen, und dann geht ein ganz großer Diskussionsprozess in unserer Runde los. Alle Menschen haben ganz unterschiedliche Expertisen, die da drin sitzen, also beispielsweise ein Soziologieprofessor, ein Professor, der im Bereich psychische Gesundheit für junge Menschen arbeitet, eine Sozialarbeiterin, dann habe ich meinen juristischen oder klimapolitischen Generationengerechtigkeitsblick, dann werfen alle ihre Bedenken, ihre Ideen rein, und dann überlegen wir, ja, äußern wir uns dazu öffentlich und beraten wir so die Bundesregierung und sagen, ja, da müssen junge Menschen mitgedacht werden oder da müsst ihr junge Menschen anhören oder wir haben ganz konkrete Empfehlungen, die wir rausgeben.
Das hast du gerade schon gesagt, es ist ein Professor dabei und noch ein Professor und eine Sozialarbeiterin. Viele deiner KollegInnen in diesem Gremium sind auch deutlich älter als du. Wie fühlt es sich an, in so einem Gremium zu sitzen, das eigentlich die Perspektive der Kinder und Jugend vertreten soll, und du bist dabei eine der jüngsten Menschen?
Na, ich glaube, einmal ist wichtig zu unterscheiden, dass das Gremium jetzt keine Interessenvertretung ist, also es ist keine Vertretung von jungen Menschen für junge Menschen, sondern das ist ein Sachverständigengremium, wo die Menschen ihren eigenen Sachverstand einbringen sollen. Deswegen, genau, das finde ich immer nochmal ganz wichtig zu sagen, aber trotzdem empfinde ich das so, dass das auch Teilnehmen von jungen Menschen als Sachverständigen oder jungen Sachverständigen nochmal ganz andere Perspektiven reinbringt, weil junge Menschen jetzt nicht nur den Sachverstand in ihrem Fachbereich haben, also ich jetzt zum Beispiel juristisch, sondern auch oft einfach näher dran sind an den Lebensrealitäten anderer jungen Menschen und das mehr mitbekommen und damit Expertinnen für ihre eigenen Lebenswelten sind und das auch einbringen können. Und wir hatten schon oft Situationen, wo jemand gesagt hat, ja, unsere Studie sagt jetzt das und das, und ich dann gesagt habe, naja, das ist irgendwie total wichtig, aber was ich auch super wichtig finde, ist, dass also Bereich jetzt psychische Gesundheitsversorgung von jungen Menschen, dann ergeben Studien, das und das bräuchte es für junge Menschen. Aber das, wo junge Menschen ganz oft dran scheitern, ist, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie sich an Hilfe wenden sollen oder an Hilfestellen wenden sollen, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen zu suchen oder überhaupt keine Kontaktmöglichkeiten haben. Und da ist schon ganz oft dran scheitert. Also, dass man einfach sagt, naja, in der Wirklichkeit ist die erste Hürde erstmal wo ganz anders. Da haben wir vielleicht nicht drüber nachgedacht, wenn wir uns das aus einer bisschen entfernteren Perspektive anschauen. Und so kommen dann ganz oft gute Ideen zusammen, wie ich finde. Und gegenseitig ordnet man ein, ergänzt sich und korrigiert sich auch gegebenenfalls mal in der eigenen Wahrnehmung.
Gibt es so Momente, in denen du eine Generation Ungerechtigkeit richtig spürst?
Persönlich oder politisch?
Beides.
Ja, ich finde, der Wahlkampf war ein Moment, in dem man eine Generationenfrage, glaube ich, zugrunde legen kann, wie wir Politik machen. Also wir haben ja schon gesagt, im Wahlkampf, Klimaschutz war kein großes Thema, aber auch andere Zukunftsthemen waren wirklich, wirklich dünn. Also wo ging es denn wirklich um Kinder und Jugendliche im Wahlkampf und wo ging es um Bildung oder den Zustand unserer Schulen? Wo ging es darum, wie junge Menschen aufwachsen können und was sie brauchen in dieser Gesellschaft? Also all das habe ich ganz wenig gesehen und haben wir auch nur sehr fragmentarisch in den Wahlprogrammen gesehen. Und andererseits hingen ganz viele große Schilder, Deutschland, Sicherheit braucht eine gute Rente oder ja, wir müssen dafür sorgen, dass Leute nicht in Altersarmut rutschen, was ich alles wichtig finde, aber da ist eine Disbalance drin in dem, worüber gesprochen wird und das ist auch nicht zufällig so. Wir haben eine unfassbar alternde Gesellschaft, also unser Medianwahlalter. Bei der letzten Wahl war über 50 Jahre schon und diese Tendenz steigt immer. Und in einiger Zeit werden Rentnerinnen und Rentner mehrheitlich die Wahlen entscheiden. Und junge Menschen haben wir immer weniger in Deutschland und auch immer weniger Eltern von jungen Menschen. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn alle Eltern von allen minderjährigen Kindern in Deutschland sich zusammenschließen würden, in so einem Verband für junge Menschen, dann hätte dieser Verband weniger Mitglieder als der ADAC. Mehrere Millionen vermutlich. Also da sehen wir schon, es gibt wenig junge Menschen in diesem Land. Viele können gar nicht wählen. Es gibt auch wenige Eltern von jungen Menschen und es gibt sehr viele ältere Menschen. Und das macht natürlich was damit, wo man als Politik seinen Fokus drauf legt. Und das ist was, was ich im Wahlkampf mit großer Sorge beobachtet habe und sich übrigens auch in juristischen Auseinandersetzungen niederschlägt.
Und persönlich? Hast du so manchmal so Momente, wo du sowas spürst?
Ja, ich finde schon, dass wenn man so durch unsere Lebensumwelten geht, gerade wenn ich unterwegs bin mit ja, Kindern aus meinem Freundesumfeld oder auch vor einiger Zeit mit meinen jüngeren Geschwistern, ich habe 4 jüngere Geschwister, dann finde ich schon, dass es nicht so viele Freiräume gibt für Kinder und Jugendliche, wo die einfach mal mitgedacht wurden, also dass sie da gut spielen können, dass irgendwie die Infrastruktur auch für junge Menschen ausgerichtet ist oder für Menschen mit Kinderwagen, auch Menschen mit Behinderungen gehören auch dazu, jetzt nicht nur junge Menschen, aber so diese Räume, wo können junge Menschen spielen, wo gibt es Jugendzentren, wo gibt es Möglichkeiten zusammenzukommen, ungestört nach der Schule oder so, die werden im öffentlichen Raum, finde ich, weniger und ich glaube auch als störender empfunden. Also ich weiß nicht, ob das so war, als ich Kind war, aber so dieses, oh, junge Leute sind so laut und wenn die Kinder schreien, das ist auch nervig und wir wollen mal lieber alle unsere Ruhe haben. Das ist schon was ich mit Sorge beobachte und ja, glaube ich auch, vielleicht darauf hindeutet, dass wir einfach eine sehr stark alternde Gesellschaft haben.
Ja. Und dass du sagst, auch mit den Spielmöglichkeiten im Freien muss ich immer an ein Lied denken, was mein Kind sich ausgedacht hat, als Corona ganz frisch war. Der in der Badewanne gesessen und gesungen, der Virus ist da, die Spielplätze sind abgesperrt. Tralala.
Da dachte ich so, ja. Oh ja, Mann, ey, das ist richtig, das wird dich echt noch beschäftigen irgendwie. Und ich meine, der war noch echt klein, das ja. Konnte man gut auffangen, ne?
Aber das sind echt so, jetzt wird einem auch der letzte, die letzte Möglichkeit im öffentlichen Raum irgendwie noch genommen für die Kinder.
Ja, Corona ist ein total gutes Beispiel auch, also wo man jetzt rückblickend ja auch an ganz vielen Stellen hört, ja, man konnte es damals nicht wissen oder man konnte es damals nicht alles so abschätzen, das verstehe ich auch, aber rückblickend haben wir zu wenig darüber nachgedacht, was das mit Kindern und Jugendlichen macht. Und das finde ich erstmal gut als Erkenntnis, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es dann nicht bei so einer Entschuldigung bleibt oder so, lief nicht so gut, sondern man sich wirklich überlegt, okay, was gibt man dann den jungen Menschen jetzt auch zurück, dass die vielleicht in einen positiven, ein positives Gefühl zu ihrer eigenen Zukunft, zu ihren Möglichkeiten kommen und irgendwie vielleicht auch ein paar Dinge, die einige gefühlt verpasst haben, auffüllen können. Und das Größte, was ich in der Debatte gehört habe, war, wie können die jetzt möglichst schnell ihren ganzen Schulstoff wieder aufholen? Und das ist natürlich irgendwie nichts, was Kinder und Jugendliche in diesem Gefühl abholt. Also das war auch eine Debatte, die, glaube ich, viel an den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen vorbeigegangen ist.
Ja, ja. Schulstoff aufholen und jetzt bitte noch ein Jahr extra auf jeden Fall freiwillige soziale Arbeit irgendwo leisten, verpflichtend für alle.
Genau, also auch das ist immer wieder so ein großes Thema, dass man immer irgendwie über junge Menschen ganz oft spricht oder nachdenkt, wenn es darum geht, dass sie doch mal bitte mehr arbeiten sollen, sich mal ein bisschen mehr einbringen sollen und irgendwie nicht so faul sein sollen, obwohl wir das überhaupt nicht sehen, dass jetzt zum Beispiel die Gen Z oder so weniger arbeiten wollen würde oder fauler ist als andere. Also das ist einfach so eine Debatte. Und wenn man dann immer wieder nur so über junge Menschen redet oder ganz oft, dann glaube ich, dass man wirklich nicht fördert, dass Leute Demokratie und auch ja, politische Prozesse als das begreifen, was sie eigentlich sind, nämlich ein ganz großartiger Mechanismus, um verschiedene Interessen zusammenzubringen. Aber dafür muss man das dann auch ernsthaft betreiben.
Ja. Wir kommen nochmal zur Politik. Die Parteien sprechen ja aktuell gerne von Sofortprogrammen. Was sind zwei Punkte beim Klimaschutz, die jetzt zügig umgesetzt werden sollten?
Ein Punkt ist ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Also ohne erneuerbare Energien geht es nicht Richtung Klimaneutralität. Und Ausbau eines klimaschonenden, bezahlbaren und für möglichst alle barrierefreien ÖPNV, und zwar in der Stadt und auf dem Land, wären so zwei meiner Favorites.
Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang der Folge zurückdenken, da haben wir über unsere Titel als Hoffnungsträgerinnen geredet. Besonders AktivistInnen erinnern sich ja immer wieder gern daran, zuversichtlich zu bleiben. Und ich frage mich, was macht dir Hoffnung in deiner Arbeit, in deinem Leben und generell?
Hoffnung machen mir ganz viele Menschen, die ins Tun kommen. Also ich finde, dass Hoffnung immer wieder da entsteht, wo man sieht, bei allen Schwierigkeiten und allen Problemen, die es gibt und auch Dingen, die wirklich in schwierige Richtungen gerade laufen, dass Leute sich immer wieder überlegen, aber wo gibt es einen Anknüpfungspunkt zum Handeln? Wo kann ich mit meinen Fähigkeiten noch was bewirken? Und wenn Leute dann einfach anfangen und MitstreiterInnen finden und sich zusammenschließen, dann entstehen ja ganz oft sehr, sehr beeindruckende Dinge. Also dann haben wir auf einmal über 1 Million Menschen auf den Straßen, die für Klimaschutz oder gegen Rechtsextremismus demonstrieren, für mehr Zusammenhalt, für Demokratie. Oder dann haben wir auf einmal junge Menschen, die vors Bundesverfassungsgericht ziehen und gewinnen für bessere Bildung oder mehr Klimaschutz. Oder dann haben wir Leute, die sowas wie eine Hochschulgruppe gründen oder eine eigene Initiative oder vor Ort eine Bürgerinitiative auf den Weg bringen. Und all das sind Momente, wo ich denke, ja, solange es Anknüpfungspunkte zum Handeln gibt, gibt es auch Hoffnung, weil die Dinge immer besser gemacht werden können. Und das gibt mir auch immer Kraft, wenn ich selber mal einen hoffnungsarmen Moment habe oder hoffnungslosen, dass ich das Gefühl habe, ja, da gibt es immer Leute, die weitermachen und die mich immer wieder inspirieren und mittragen auch.
Auf was für eine Zukunft hoffst du?
Ich hoffe auf eine Zukunft, in der wir die planetaren Grenzen achten, also wirklich so mit unserer Umwelt, Natur, dem Klima umgehen, dass wir nur das verbrauchen, was sich auch erholen kann, was wieder wachsen kann, weil das einfach ja ganz grundlegend ist, damit wir generationengerecht in die Zukunft gehen können und nicht eine Generation oder ein paar auf Kosten aller anderen leben. Und dass wir dann mit dem, was darin möglich ist, uns zusammengesetzt haben und eine gerechte Verteilung von Möglichkeiten, Chancen, Freiheiten und Pflichten gefunden haben, die jung und alt mitdenkt, die Menschen mit weniger und mehr Einkommen mitdenkt, die Menschen auf dem Land in der Stadt mitdenkt, die Menschen in Industrienationen mitdenkt, aber auch Menschen im globalen Süden, die mitdenkt, wie Diskriminierungen wirken und wie man ihnen begegnen kann und möglichst vielen Menschen möglichst viel Wohlbefinden, Gesundheit und Freiheit, das zu tun, was ihnen wichtig ist, ermöglicht. Das wäre eine Welt, in der ich sehr gerne leben würde.
Liebe Baro, bevor wir uns immer von unseren Gästen verabschieden, geben wir ihnen die Möglichkeit, eine eigene Werbeanzeige unterzubringen. Also ich spiele jetzt gleich den Jingle ab und dann kannst du auf Initiativen, Personen, Bücher, Podcasts, Projekte, Filme, was auch immer verweisen, die dich inspiriert haben und die mehr Aufmerksamkeit verdienen und ja, die dann hier immer am Ende unseres Podcasts einen Platz bekommen. Gut, dann spiele ich dir den Jingle ab.
Schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Wir hatten ja gerade Bundestagswahlen und Friedrich Merz und die Union haben viele Wählerstimmen hinter sich vereinen können. Was mir total wichtig ist, ist, dass auch ein Kanzler Friedrich Merz Klimaschutz betreibt und sich darum kümmert, dass der Wandel, der uns bevorsteht, möglichst gerecht vonstatten geht. Wenn ihr das auch möchtet, dann könnt ihr euch einem offenen Brief anschließen, den ihr findet auf der Website von Greenpeace und der Friedrich Merz dazu auffordert, Klimaschutz weiter mitzudenken, Verantwortung zu tragen und den Wandel gerecht zu gestalten, wenn ihr das möchtet, dann klickt doch mal darauf und sendet eure Unterstützung mit ab.
Das machen wir alle, selbstverständlich. Vielen Dank, Baro, dass du da warst und ja, so viele tolle, erklärende und ich finde auch motivierende Antworten gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke für die Einladung und für eure Fragen.
Dann freuen wir uns auf die nächste Folge, die erscheint in 14 Tagen. Und zwischendurch könnt ihr gerne mal gucken auf veto-mac.de oder vorbeischauen bei Instagram. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin folgt uns auf Instagram und TikTok.